Willkommen zu meinem Vortrag, eine kleine Einführung in Unix-Filesysteme oder Dateisysteme. Mein Name ist Jens Kühnel. Für die Leute, die vorhin nicht da waren, trotzdem sind noch ein paar neue Leute da, mal kurz eine Einführung. Ich bin seit 2000 freiberuflicher Linux-Trainer. Ich war vor allem die ersten, von 2000 bis 2008 war ich wirklich hauptberuflich Trainer. Ich habe wirklich nichts anderes gemacht, als Trainings zu halten. Buchautor. Und jetzt hauptsächlich seit 2008 bis immer noch bin ich Systemadministrator. Lange Zeit freiberuflich bei der Deutschen Börse. Seit dem 01.01.2017 bin ich 90% angestellt bei der Deutschen Börse und 10% noch Freiberufler. Ich habe noch so ein paar kleine Kunden und so kleinere Projekte, die man halt noch machen kann. Das ist ganz nett. Also wie gesagt, deswegen auch komme ich eher so aus der Trainingswelt. Und den Vortrag, den ich hier halte, ist ein Vortrag, der sich so über die Laufe der Jahre entwickelt hat, weil die Leute immer wieder dann halt so, wenn es um Dateirechte geht, ich immer wieder festgestellt habe, ja, das ist doch eigentlich ganz einfach. Ja, eigentlich nicht, weil man muss halt verstehen, was hinten dran funktioniert. Wenn man es versteht, wie es hinten dran funktioniert, kann man sich viele Sachen erklären. Was ein bisschen über diesen Vortrag. Er ist extrem vereinfacht. Also wenn jetzt hier irgendwelche Filesystem-Developer drin sind, bitte, ja, ich weiß, es ist viel komplizierter. Ich versuche nichts Falsches zu sagen, es ist nur extrem vereinfacht und abstrahiert. Ich erzähle auch nicht irgendwas über, welches Filesystem ist besser. Ich erkläre quasi einen Einstieg in Linux-Filesysteme oder Unix-Filesysteme in einem so hohen Level, dass mir fast egal ist, welches Filesystem unten drunter liegt. Ob das jetzt ReiseFS, XFS, ZFS, wir werden hier ein paar Begriffe finden, die gelten für einige Filesysteme heute schon gar nicht mehr. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Also ZFS zum Beispiel hat diese iNode so in dem Sinne genauso gar nicht mehr. Stört aber auch nicht. Es geht mir darum, ein grundsätzliches Verständnis zu geben, wie das Linux-System aufbaut, weil man sich damit einige Sachen relativ leicht erklären kann. Und dann habe ich eine kurze Frage. Wer weiß den Unterschied zwischen Softlinks und Hardlinks? Okay, ich befürchte ja fast, ihr sitzt im falschen Vortrag, aber es ist in Ordnung. Auch Dateirechte kann man sich sehr schön erklären, wenn man diese iNodes kennt und wenn man Datenblöcke kennt und damit ein bisschen umgehen kann. Darum soll es hier halt heute entsprechend gehen. Und wir fangen an mit dem kompletten Basics. Wir haben, unsere Festplatte ist im Groben und Ganzen in zwei Arten von Blöcke unterteilt. Wir haben einmal den Datenblock, da wo unsere Daten noch abgespeichert sind. Und wir haben die sogenannte iNode, die Informationsknoten. Das ist die Information Node, das ist die Abkürzung dazu. Ich habe trotzdem überall iNode hingeschrieben, weil es überall auch selbst in der deutschen Dokumentation mit iNode beschrieben ist. Eigentlich korrekt übersetzt müssen wir es dann als Informationsknoten machen. Aber irgendwo sage ich auch, bitte, wenn man Prozessorfahnen in der Übersetzung hat, das sind CPU-Flags, dann sollte man aufhören mit der Übersetzung. Also deswegen, ich habe das hier weiterhin iNodes genannt. Und wir haben hier ein ganz einfaches Beispiel gemacht. Wir haben hier einen Datenblock, da steht Datei A drin, das ist der Dateiname unserer Datei. Der verweist auf die iNode 120. Und wenn ich jetzt sage, auf die iNode 120, wenn ihr auf einem Linux-System seid, mal beim ls-al noch ein i mit dazugeben, dann werdet ihr automatisch diese iNode-Nummern sehen. Und ihr werdet auch feststellen, dass 120 ein bisschen sehr optimistisch ist. Die Nummern sind deutlich größer, aber macht es einfach nur unnötig kompliziert. Deswegen habe ich, die kleinen Nummern sind die iNode-Nummern und die großen Nummern sind immer die Datenblock-Nummern. Damit kann man die auch ein bisschen unterscheiden, weil ich habe festgestellt, dass mit dem Farb, also die sind bei mir unterschiedlich grau eigentlich, aber so richtig sehen tut man das leider nicht. Ich wollte erst Farben verwenden, aber nachdem ich vorhin mich mit jemandem unterhalten habe über Farb und Farben nicht sehen können, habe ich mir gedacht, versuchen wir es mit grau, aber das hat auch nicht geklappt. Ja, der verweist also auf diese iNode und in der iNode steht jetzt dann drin, hey bitte, der Verweis jetzt auf Datenblock, ich habe jetzt mal 25.519 verwendet, irgendwas Größeres. Und da steht dann der Inhalt meiner Datei drin. Ja? Inhalt der Datei A. Was ist jetzt in der iNode drin, außer natürlich der Verweis auf diesen Datenblock? Und das ist eigentlich ganz einfach, ist alles drin, außer dem Dateinamen und dem Inhalt. Hä? Da drin steht, was für eine Art von Datei es ist. werden wir später noch zu kommen. Da steht drin, es ist ein normaler Datei. Typ F. Bei LS sieht man es vorne am ersten Strich. Wenn da ein Strich steht, dann ist es eine normale Datei. Wir sehen aber auch so Sachen wie Größe. Klar. Wir sehen Zeitstempel. Wir haben 4 Zeitstempel. Wer jetzt sagt, Moment mal, ich sehe aber immer nur 3. Ja, der 4. ist der Delete Time. Also wir haben Delete Time, wir haben Creation Time, wir haben Modification Time und wir haben Access Time. Das sind also diese 4 Zeitstempel, die da entsprechend vorgesehen sind. Es steht drin, wer ist der Eigentümer. Es steht drin, wer ist die Gruppe, also wem welche Gruppe gehört es. Und da stehen auch noch die Dateirechte drin. Es steht noch ein bisschen mehr drin. Je nachdem, was für ein Filesystem habt, kann da noch ziemlich viel mehr drin stehen. Aber wie gesagt, wir wollen das Ganze hier einfach machen, deswegen sieht das jetzt hier so stark vereinfacht aus. Ich habe sie auch sehr stark vereinfacht, weil ich sage einfach, da ist Blocknummer so und so und da ist der Inhalt drin. Ah ja, okay, gut. Also wir haben noch, häufig haben wir einen 4 Kilobyte großen Block. Der ist bei manchen Filesystemen größer, bei manchen ist er kleiner, bei manchen kann er auch unterschiedlich groß sein im selben Filesystem. Ich habe jetzt reingeschrieben, es gibt einen Datenblock. Ja, ist natürlich komplizierter. Aber darum geht es mir nicht und brauchen wir auch nicht. Es wird dann feststellen, im traditionellen Unix-Filesystem gibt es dann also da drin einen Platz für, ich weiß nicht, glaube ich, 10 Datenblöcke. Und wenn die nicht reichen, dann steht in den 10 Datenblöcken ein Verweis auf einen Datenblock, in dem dann Datenblöcke. Ist aber eigentlich viel zu kompliziert, brauchen wir hier gar nicht. Nur falls sich jemand sagt, so, Moment mal, ein Datenblock, das ist ja unrealistisch. Meine Dateien sind größer als 4K. Das ist also komplizierter. Ich habe es aber entsprechend rausgenommen und habe gesagt, brauchen wir nicht. Was da jetzt natürlich nicht dabei ist, es gibt natürlich, da fehlt noch was, weil wir haben jetzt hier einen Datenblock. Datenblock, in dem drin steht, es gibt die Datei A mit dieser Inode 120. Aber der braucht natürlich auch eine Inode. Und die Inode, da steht dann was anderes drin. Da steht nämlich oben drin Typ D. Und da sieht man auch schon den ganzen Unterschied zwischen einer normalen Datei und einem Directory. Beim einen steht D drin, beim anderen steht ein Strich drin. Das war's eigentlich. Also, ja klar, logisch, der Datenblock, wie es dann reingeschrieben ist, sieht noch ein bisschen anders aus. Aber so vom grundsätzlichen Konzept her sind die sehr ähnlich. Und es gibt ja auch dieses Unix-Grundsatz, alles ist eine Datei. Ja, und dieses alles ist eine Datei basiert genau darauf, dass man sagen kann, hey, wir haben die Directories und die Dateien, eigentlich fast dasselbe. Und wir werden es später auch sehen, wenn wir auch zu den Dateirechten kommen. Wenn wir uns die Dateirechten von Dateien anschauen, verstehen wir auf einmal auch die Dateirechte von Verzeichnissen. Weil das sind dieselben Dateirechte und die funktionieren auch ähnlich, wenn man sich so ein paar Sachen merken kann. Und dann ist natürlich da auch wieder, Moment mal, der hat natürlich auch noch ein Verzeichnis. Wir haben also da oben dann noch einen Datenblock, in dem drin steht Verzeichnis A. Und da steht dann auch wieder eine Inode verweist wieder darauf. Ja, das Ganze müsste jetzt eigentlich ja unendlich gehen. Es gibt irgendwann dann nochmal die erste Inode. Das ist die Inode von dem Root-Verzeichnis des Linux, des Filesystems. Das hat meistens eine feste Nummer. Das ist meistens nicht 0 oder 1, das sind meistens irgendwie ganz komische Zahlen. Aber das könnt ihr auch alle anschauen. Geht auf euer Root-Filesystem, benutzt den Befehl STAT auf das Verzeichnis und guckt nach, weil da stehen die gesamten Informationen von der Inode, stehen da alle, fast alle drin, die Datenblöcke, also unten drunter, auf welchen Block sie verweisen, das steht nicht drin. Aber alle anderen Informationen stehen im Befehl STAT drin, kann man sich entsprechend anschauen. Und man sieht also auch, wir haben in der Inode 17 steht drin, hey bitte im Datenblock 4711, genau, verweist dann auf den Datenblock 4711, da drin stehen dann eben Verzeichnis Punkt 1, auf 121, auf 91. Und da sieht man schon, wie man dann so nach und nach sich so durchhangeln kann. Und genau das, was das Linux-System auch automatisch macht. Wenn ihr ls ausruft, und ich mache es jetzt gerade mal hier kurz, ich mache mal gerade eine Shell auf. Hopp. Na, komm her. Ich hoffe, man kann es lesen. Letzte Reihe kann man lesen. Gut. Also man kann jetzt mal gucken, Stat. Und dann sieht man auch, das ist die Größe, die Blöcke, es ist ein Verzeichnis, es stehen noch ein paar zusätzliche Informationen. Die Inode-Nummer ist in dem Fall 2. Zugriffsrechte, User-ID, Group-ID, Zugriff modifiziert, geändert, Geburt, das ist noch was Neues, das können nicht alle Fallsysteme, aber es ist hier schon vorgefertigt. Also manchmal gibt es auch, statt nur 4, gibt es auch manchmal 5 Zeitstempel. Und was hier auch noch drin steht, weil es ein Fedora-System ist, es ist ein SE Linux, da gibt es noch eine weitere Information drin. Es gibt den Security-Kontext mit drin. Und wenn man sich mal den Befehl LSAL anschaut, ich vermute mal, den kennt jeder. Ich gehe mal gerade hier runter. Dann gibt es eben noch den ALI, also den ALI. LSALI gibt dann vorne dran immer noch diese User, die Inode-Nummern mit an. Also da sieht man zum Beispiel auf meinem Fallsystem, die Datei, das Verzeichnis war, hat die läuft über die Inode 131.074. Ja, man sieht schon, die Nummern sind größer. Ich habe es halt bei mir immer einfacher gehalten. Wenn man sich das normale AL anschaut, dann kennt man schon die, also ich gehe mal von aus, die meisten haben das schon mal gesehen, wenn nicht, gehen wir es gerade durch. Wenn ich noch meine Maus finde, wo ist sie? Da ist sie. Erste Zeichen sagt, es ist ein Verzeichnis, also eine normale Datei, steht ein Strich drin, ist eine normale Datei. Ja, es gibt noch mehr, die lassen wir jetzt im Moment erstmal draußen. Es kommen dann die Berechtigungen, read, write, execute. Wenn ein Strich steht, ist die Permission, ist dieses Recht halt nicht da. Und dann kommt hier noch so eine komische Zahl. Und die werden wir uns gleich anschauen, das ist der Link-Counter. Der ist ziemlich interessant und wird bei verschiedenen Sachen benötigt. Welcher User gehört die, welcher Gruppe gehört die, die Größe, das Datum und dann entsprechend den Namen. Ich gehe mal gerade in mein, gibt es hier einen Temp? Liegt auch was drin? Oh, da liegt zu viel drin. Ich habe jetzt meine Datei ASDF angelegt. Und da sieht man jetzt eben einen Strich vorne dran. Read, write, execute. Das Execute-Recht fehlt für User und für Gruppen. Und für alle anderen gilt das Recht, nur lesen. Write and execute ist weg. Und da steht jetzt auf einmal eine 1 dran. Vorhin stand eine relativ große Zahl. Und das ist der sogenannte Link-Counter. Ach ja, den Foliensatz werde ich natürlich veröffentlichen, also den müsst ihr jetzt nicht. Da wollte ich hin. Und dieser Link-Counter ist bei Dateien eigentlich immer 1. Ja, ich weiß, es kommt gleich noch, es kann sich auch ändern, aber bei Dateien, wenn ich sie erstmal anlege, ist sie erstmal 1. Und was bedeutet dieser Link-Counter intern? Im Grunde genommen ist es die Anzahl der Verweise, die auf diese Inode geschehen. Also gucken wir uns mal die Inode 120 an. Ach, jetzt habe ich hier keinen. Die Inode 120 an. Ja, es gibt nur eine Datei oder ein Verweis auf diese Inode 120, deswegen steht da eine 1 drin. Einfach. Komplizierter wird es schon hier oben bei der Inode 21. Wie oft steht denn hier in dieser Folie die Nummer 21 oder der Verweis auf die Nummer 21 drauf? Ich sehe schon, manche machen so oder so, auch gut. Hier sind 2. Warum? Wir haben natürlich einmal den Verweis von dem Verzeichnisnamen auf diese Inode, aber es gibt ja auch noch den Befehl cd. Und ich weiß nicht, wer hat den Befehl cd. Schon mal verwendet? Oh doch, ja, ein paar Leute schon, aber die meisten kennen ihn nicht. cd. Wer hat schon mal cd. Verwendet? Okay, also sind auch alle wach, gut, ich wollte es nur wissen. CD. Ist ein ganz toller Befehl. Er sagt, wechsel ins aktuelle Verzeichnis. Bitte drehen Sie sich einmal im Kreis. Ja, es gibt sogar Fälle, wo das Ganze sinnvoll ist. CD. Kann sinnvoll sein. Wenn ich zum Beispiel ein Filesystem gemountet habe und ich in dem Mount-Punkt gerade drin bin, mache ich einen CD. Und bin zwar eigentlich an derselben Stelle, aber jetzt sehe ich den Mount-Punkt bei mir. Also ich habe wirklich das Verzeichnis gewechselt. Man könnte auch mit CD. 1 runtergehen und 1 wieder hoch. Aber die faulen Leute machen CD. Okay, aber die sind sehr faulen. Also die meisten machen das anders. Aber das wäre halt entsprechend die Möglichkeit, das zu machen. Und deswegen ist da oben die 1 eigentlich falsch. Hier oben die 1 in der Ecke ist falsch. Das ist keine 1, das muss eine 2. Da ist die 2. Es muss eine 2 sein. Und wenn man sich den Link-Counter für die iNode 17 anschaut, wie oft sieht man denn die 17 hier? Zweimal. Und was müssten wir da eintragen? Eigentlich müssen wir da die 3 eintragen. Warum? Es muss eigentlich ja noch unten drunter, unter der iNode, muss es ja auch noch einen Datenblock geben, der mit dem Verzeichnisnamen auf diese iNode verweist. Deswegen müsste es eigentlich 3 sein. Und dafür wird übrigens auch dieser Link-Counter verwendet. Und zwar kann ich sagen, wenn ich ein Verzeichnis habe und der Link-Counter ist höher als 2. Moment, eben habe ich mich vertan. 1, 2. Doch, genau, ja. Wenn der Link-Counter größer als 2 ist, dann gibt es ein Unterverzeichnis. Und zwar 1. Ja, bitte, ich vereinfache es hier. Richtig, einigen wir uns darauf, viele Filesysteme machen es so und ich möchte nicht auf die Ausnahmen eingehen. Ja, es ist ein bisschen komplizierter, weil, wie schon gerade richtig gesagt, das ist eigentlich ein historischer Fehler, den aber die meisten Filesysteme heute noch verwenden. Wir werden später auch noch darauf zukommen und die Einzelzeit benutzt auch, hatte auch Linux einige Funktionalitäten drin, die das nicht, dass das nicht mehr vorhanden ist. Es ist aber in den meisten Fällen, wenn ihr es ausprobiert, werdet ihr es genau so sehen bei den meisten Filesystemen. Ich kann es aber nicht bei allen Filesystemen garantieren. Irgendwo war dann meine Vereinfachung her, irgendwo bricht die dann mal auf. Was haben wir noch? Alle, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, was sind Hardlinks. Was sind Hardlinks? Hardlinks sind total einfach zu beschreiben. Es ist einfach ein zweiter Dateiname, der auf dieselbe iNode verweist. Hardlinks, fertig. Danke, ich kann gehen. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, nicht mehr zu sagen Datei. Weil die Frage ist jetzt immer, Datei A oder Datei B? Welches ist jetzt die Datei? Sie verweisen beide auf dieselbe iNode. Also deswegen sage ich dann immer gerne Dateiinhalt und Dateiname. Damit kann man sich so ein bisschen rumschlängeln, weil wenn ich sage, das ist die Datei, ist das bei... Es gibt da keinen Datei A, Datei B, die sind vollkommen gleichberechtigt. Sobald ich sie mal angelegt habe, klar, beim Anlegen muss ich es nochmal beachten, aber danach muss ich nichts mehr beachten. Es sind beides Verweisen auf dieselben Inhalte. Das bedeutet, wenn ich die Datei A öffne und ändere, ändere ich denselben Inhalt und ich gucke danach in die Datei B rein oder andersrum, dann sehe ich immer denselben Inhalt. Es sind also entsprechend ein Verweis zweier Dateinamen auf dieselbe iNode und damit auf denselben Datenblock. Die haben damit auch immer dieselben Dateirechte, weil die stehen ja in der iNode drin, nicht im Datenblock. Das sind entsprechend diese harten Links. Und nach den harten Links möchte ich so ein paar... möchte ich zu den Permissions kommen. Was bedeuten die Permissions? Die meisten Leute kennen die Unix-Permissions, wir haben 3 Stück, Read, Write, Execute. Davon gehe ich mal von aus, die hat jeder schon mal gehört. Oder wer hat davon noch nie was gehört? Okay, gut. Bei Dateien ist es auch immer total einfach, sich zu merken. Was bedeutet Lesen eine Datei? Naja, eine Datei zu lesen. Was bedeutet Executen? Das ist schon ein bisschen schwerer. Im Grunde genommen den Ausführungspointer auf die Datei zu setzen. Ich erkläre es jetzt mal so, es ist ein bisschen vereinfacht, aber entsprechend eben diese Datei auszuführen. Und was bedeutet Schreiben von Dateien? Total einfach. Ich darf Zeilen hinzufügen, ich darf Zeilen entfernen. Ja, ich glaube, da kann auch jeder mit leben. Warum ist es, ich habe es jetzt hier mal gesagt, ich habe eine Zeile gelöscht, ich habe eine Zeile hinzugefügt. Genau dieselben Rechte gelten dann auch für Verzeichnisse. Wenn ich die Leseberechtigungen für ein Verzeichnis habe, dann darf ich lesen, was in dem Verzeichnis drin ist. Wenn ich die Execute-Permissions habe, das muss man sich jetzt leider merken, Ausführen von Verzeichnissen geht mit dem Befehl CD. Das ist leider so. Damit darf man entsprechend hineinwechseln. Genau, ich darf also mit CD in das Verzeichnis hineinführen. Ich brauche also die Ausführungsrechte, um mit CD in das Verzeichnis hineinzugehen. Und was bedeutet Schreiben? Dateien anlegen. Das kann sich noch jeder gut merken. Aber auch jede beliebige Datei in diesem Verzeichnis löschen. Und das ist das, wo ich schon echt Leute, gestandene Systemadministratoren, 10 Jahre Berufserfahrung, ich gesagt habe, so, was machst du denn da? Ja, damit ich Dateien anlegen kann, meinst du? Ja, aber ich kann dir dann jede beliebige Datei da drin löschen. Und das muss man sich einfach nur, wenn man sich das so mit dem iNode erklärt, auch ganz klar, wenn ich eine Datei habe, ich darf Zeilen löschen und ich darf Zeilen hinzufügen. Bei einer Datei ist es mir ganz einfach, beim Verzeichnis ist es auf einmal, denken die Leute, komplizierter. Das Ganze ist nicht ganz korrekt mit dem Löschen. Ich kann Zeilen löschen, das ist richtig, aber nicht bei allem. Es gibt nämlich eine Ausnahme. Das ist falsch beschriftet, sorry. Da müsste eigentlich noch ein Block dazwischen kommen. Nach der iNode ist natürlich, in der iNode dürften die Verzeichnisse nicht drinstehen. Aber das Problem, was ich darauf hinausweisen möchte, dazwischen müsste also die iNode kommen und das da ist ein Datenblock. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt versuche, hier auf diesem Verzeichnis, iNode 21, bei diesem Datenblock, wenn ich jetzt zwar sagen würde, hey, die beiden Dateien darf ich löschen, wenn ich hier in dem iNode die Permission habe, ich darf schreiben, egal ob ich jetzt als User oder Gruppe oder für andere Schreibrechte bekommen habe, dann darf ich natürlich die Datei A und die Datei B löschen. Kein Problem. Es gibt aber eine Ausnahme. Dieses Verzeichnis 2 hier, das kann ich nicht so leicht löschen. Das Verzeichnis 2 könnte ich zwar löschen, das Problem ist, ich muss aber dann dafür, hier hinten in dem Datenblock, müsste ich auch was löschen. Und dafür brauche ich die Permission, in dem Datenblock schreiben zu können. Deswegen, ich darf in einem Verzeichnis alle Dateien löschen, außer Verzeichnisse. Im Verzeichnis muss ich explizit nochmal gucken, ob ich im Verzeichnis die Berechtigung habe, es zu löschen. Also die Datei hier, Datei A und Datei B kann ich löschen, auch wenn ich hier gar nicht die Permission habe, sie zu lesen. Ja, die Datei ist irgendwie geschützt, ich darf da nicht reingucken. Aber ich habe die Schreibrechte in dem Verzeichnis und damit habe ich die Permissions, diese Datei zu löschen. Das gilt nicht für Verzeichnisse, weil da habe ich ja immer noch, man kann sich so merken, ich muss jetzt dann ja auch Punkt und Punkt, Punkt löschen. Und um Punkt und Punkt, Punkt zu löschen, brauche ich die Rechte in dem jeweiligen Verzeichnis. Ja? Ja, ich weiß. Auch hier wird wieder bemängelt, dass dies eigentlich ein historischer Fehler ist, der bei einigen Filesystemen zur Zeit behoben ist. Ja, auch da hast du recht. Wie gesagt, ich habe es versucht, so vereinfacht so möglich zu machen. Irgendwo knallt das dann mal. Irgendwann ist es dann. Es ist bei manchen falsch, bei manchen nicht, sagen wir es mal so. Ja, was wir dann noch haben, wir hatten vorhin schon harte Links. Was wir dann noch haben, sind symbolische Links. Und symbolische Links sind eigentlich auch relativ einfach, weil ich habe es jetzt mal hier unten reingepackt. Es ist einfach nur eine neue Datei mit einem neuen Dateityp, nämlich nicht mehr D oder F, sondern L für Link. Und in dem Datenblock steht dann der Pfad zu der Datei. Und dann sieht man auch, und da möchte ich jetzt auch beschreiben, der Softlink hat einen großen Vorteil. Ich kann überall hinverweisen. Deswegen habe ich extra mal so /Pfad zur Datei. Ich kann da also auch JBT auf irgendwelchen anderen Filesystemen die Sachen verlinken. Hat aber den Nachteil, dadurch, dass ich diesen Dateinamen ja mit Namen anspreche, wenn diese Datei da nicht existiert, kann sie brechen. Der große Vorteil, oder im Gegensatz zu harten Links können nicht brechen. Wenn ich hier oben die Datei B lösche oder die Datei A, ist vollkommen egal, es bleibt die Datei bestehen. Der Link-Counter geht hier oben auf 1 und alles ist gut. Wie werden übrigens Dateien gelöscht im Unix-File-System? Ja, wenn der Link-Counter auf 0 ist, wird die Datei gelöscht. Ja? Kann man übrigens mal sehr schön ausprobieren. Ihr könnt mal eine Datei öffnen. Machen wir erst den symbolischen Link fertig. Sorry. Also wie gesagt, der Vorteil ist, harte Links können nicht brechen, hat aber den Nachteil, ich verweise auf eine iNode. Das bedeutet, ich muss im selben Filesystem bleiben. Denn wenn ich zum Beispiel mein Home-Filesystem oder mein Home als eigenes Filesystem habe, fängt das Filesystem wieder von 0 an zu zählen. Das bedeutet, ich kann nicht einfach sagen, geh mal da drüben auf iNode 120, das kann eine ganz andere Datei sein, als es hier ist. Also deswegen, harte Links funktionieren nicht auf andere Filesysteme. Softe Links kann ich überall hinsetzen, dafür können sie brechen. Wie funktioniert das Öffnen einer Datei? Wenn ich eine Datei im Linux öffne, sei es Cat, VI, sonst irgendwas. Eigentlich ist es ganz einfach, ich gehe in das zu meinem Linux-Kernel und sage, bitte, ich hätte gerne für diesen Dateinamen die Inode-Nummer. Und ab dem Moment arbeiten das Unix-System mit der Inode-Nummer. Wenn er also sagt, ich möchte jetzt gerne Daten schreiben, sagt er nicht, ich möchte in die Datei, zum Beispiel Apache nach Varlog, Access-Log schreiben, sondern er schreibt auf die Inode 520. Das ist auch deswegen wichtig, weil ich kann währenddessen hinten an den Dateinamen wegschmeißen. Ja, ich schreibe weiterhin auf die Inode. Und der Dateiname ist in so einer Zeit weg. Lock-Rotate ist zum Beispiel so ein Fall, da wird das explizit so gehandhabt, damit das eben auch dann richtig funktioniert. Lustig ist aber, solange ich die Datei offen habe, ist sie auch noch geöffnet und sie kann ja noch benutzt werden. Und deswegen gibt es ein Löschdatum, wenn ich eine Datei lösche, wird das Löschdatum gesetzt und der Link-Counter reduziert. Der Link-Counter wird aber erst dann reduziert, wenn auch wirklich niemand mehr diese Inode offen hat, auch kein Prozess mehr. Wenn ihr mal einen Filesystem-Crash habt oder mal einen Reboot habt, dann kann es mal passieren, dass ihr eine Fehlermeldung seht von wegen found deleted file with link counter other than zero. Also ich habe beim Filesystem-Check eine Datei gefunden, die ein Löschdatum hat und der Link-Counter ist nicht null. Das ist einfach eine Datei, die war während dem Absturz war die offen, deswegen war der Link-Counter noch auf 1. Aber die Datei war eigentlich schon gelöscht, weil eigentlich hat kein Dateiname mehr auf diese Inode verweist. So funktioniert es also auch mit Dateien und deswegen auch das Problem, was man sehr schön hat. Also wir hatten es letztens, der Kollege wollte unbedingt hat eine Log-Datei angelegt im Temp-Verzeichnis. Sie war groß, sie wurde größer und irgendwann kam halt der Administrator, mein Kollege, und hat es gesehen im Monitoring. Oh, das Filesystem ist voll, hat geguckt, oh, da ist die große Datei, löschen wir mal. Was ist passiert? Gar nichts. Ja, weil er greift eben auf die Inode-Nummer zu. Du kannst unten unter den Dateinamen löschen. Erst wenn das Prozess beendet wird, erst dann wird wirklich der Platz auch freigegeben. Richtig fies übrigens, wenn ihr ein NFS-Filesystem habt. Und 30 Leute haben das Filesystem gemountet und du weißt nicht, wer die Datei geöffnet hat. Fieses Spielchen. Ja, und das ist also entsprechend, wie gesagt, diese harte Links und Symbolic Links. Damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Es ging jetzt ein bisschen flotter als gedacht. Beim letzten Mal habe ich überzogen, das kann ich jetzt früher aufhören. Nein. Also wie gesagt, das war so ein bisschen so der Einstieg, ein Versuch, eine Erklärung, warum manche Sachen unter Linux so sind, wie sie sind, mithilfe eben dieser Erklärung von Inodes. Und ja, sie ist eine Vereinfachung. Ich habe das bei mir immer gemacht, deswegen auch hier im Einsteigerforum, habe das eben gemacht, um den Einstieg zu kriegen. Und mir haben auch Leute danach gesagt, so, jetzt habe ich es endlich verstanden, warum es so ist. Vorher hat man es halt auswendig gelernt, dass es so ist. Ja, und ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin offen für Fragen.
Gibt es Fragen oder Anmerkungen, Hinweise? Danke für die Einführung. Ein symbolischer Link, der zeigt also nicht auf die Inode. Ja? Das heißt, der hat auch keinen Einfluss auf den Link-Counter. Das heißt, ein Dateiinhalt kann nicht existieren ohne einen Hardlink, also nur durch einen symbolischen Link.
Nur durch einen symbolischen Link? Du kannst einen beim Anlegen schon gebrochenen symbolischen Link anlegen. Also du kannst zum Beispiel auf eine Datei verweisen, die nicht existiert. Der Linux legt den Link an, kein Problem. Fun Fact übrigens, die Größe von diesem, was steht als Größe in der Inode 140 drin? Wenn du nachguckst mit LS, wirst du die Länge dieses gesamten Pfadnamens entsprechend als Dateien, weil das ist das, was im Datenblock drin steht. Und das siehst du auch mit LS, siehst du auch das als Größe. Also wenn da drin Test A drin steht, dann sind das 5 Buchstaben und dann siehst du 5 als Größe von diesem symbolischen Link.
Okay. Danke. Und ja. Die andere Sache, dieser historische Fehler, über den ihr beide euch vorhin unterhalten habt.
Ach, das lasse ich Jörg sagen. Dann gib ihm das Mikrofon, er kann das gerne erklären. Aber kurz, genau, kurz.
Also der Hintergrund...
Ja, ist an.
Der Hintergrund ist der, dass in den 70er Jahren der Unix ja auf super kleinen Systemen lief, die nur teilweise nur 32 Kilobyte RAM hatten. als es angefangen
hat. Kilobyte, nur nicht, dass wir uns falsch verstehen. Kilobyte, nicht Megabyte, Gigabyte, Kilobyte.
Und darum konnte man es sich damals noch nicht leisten, den MKDIR System Call in den Kern einzubauen. Stattdessen hat man Directories mit dem Make-Note-System-Call gebaut und hat dann nachträglich mit dem Link-System-Call Punkt- und Punkt-Punkt-Einträge in die Directory eingebaut. Das hat man einfach nur gemacht, um das Linux so klein wie möglich zu kriegen, damit man nämlich sinnvolle Programm-Code-Teile halt in den ganz raren Speicher reinkriegt. Und irgendwann hat man dann festgestellt, dass das erstens ein Sicherheitsrisiko darstellt und zweitens halt auch an bestimmten Stellen einfach Sachen ganz schlimm schief gehen können. Und dann ist der MKDIR-System-Call bei BSD-Unix so um 1979 oder bis 81 eingeführt worden und es ist inzwischen auch standardisiert und im POSIX-Standard steht also über eine Directory auch nur drin, dass der Link-Count halt mindestens den Wert haben muss, den er hat, falls er halt auch eine Directory theoretisch mehrere Namen haben kann.
Ja, genau.
Und dass es halt die Einträge Punkt und Punkt Punkt in der Directory gar nicht direkt geben muss, so wie man sie halt in den 70er Jahren angelegt hat, sondern der Filesystem-Code muss nur verstehen, wenn man Punkt oder Punkt Punkt verwendet, was sie bedeuten. Und es gibt tatsächlich Filesysteme, die genau das so implementieren.
Ja.
Und was ich vielleicht noch sagen sollte, GnuFind macht fehlerhafterweise die Annahme, dass jedes Filesystem diesen historischen Fehler implementiert. Und darum kann es sein, dass GnuFind, wenn man nach bestimmten Sachen sucht, unter Umständen Dateien nicht findet, weil es glaubt, es hätte schon fertig alles, hätte alle Subdirectories schon gefunden, obwohl noch welche da sind.
Aus der Was, du machst keinen ZFS-Vortrag doch?
Nein.
Nein. Ohne ZFS, diesmal kein ZFS, okay. Auch übrigens eine Sache, die traditionell nicht ging, inzwischen geht sie, ist harte Links auf Verzeichnisse. Wenn man sich die Erklärung hier anschaut, klar, logisch, weil der Link-Counter ja für Verzeichnisse benötigt wird, zum Zählen der Unterverzeichner. Auch das ist in Zwischenzeit nicht mehr nötig und es funktioniert anders. Aber wie gesagt, das war immer dann so die... Das ist das, was ihr seht. Wenn ihr im normalen Linux-Filesystem arbeitet, werdet ihr das, was ich erklärt habe, werdet ihr im Normalfall sehen. Deswegen habe ich es so gemacht. Und ja, es gibt Spezialausnahmen.
Okay.
Sonst noch Fragen? Ansonsten könnt ihr mich auch... Sven, danke.
Ein Dateisystem ist immer ein Baum. Oder sollte es sein? Also keine Kreise. Aber man könnte doch mit Hardlinks auch Kreise erzeugen. Gibt es irgendwelche Tools, die das alles mal durchchecken? Was würdest du empfehlen? Und kann es Kreise geben? Und welche Tools fallen da auf die Nase?
Ja, genau. Ja. Und das im Einführungsvortrag, ja. Nee, keine Ahnung.
Prüft FSCK nicht zyklische, genau diese Zyklen ab?
Nee, geht in Zwischenzeit nicht mehr, weil du in Zwischenzeit harte Links auf Verzeichnisse machen kannst und damit hast du automatisch keine Zyklenfreiheit mehr. Ja, also es kam jetzt gerade noch der Einwurf, so das Feind muss gebaut sein, dass es erkennt, wenn es einen Kreis, wenn bevor es in einen Kreis läuft, dass es da nicht ewig drin stecken bleibt. Und ja, also es ist, wie gesagt, das wird dann komplizierter, als ich es eigentlich in einem halbstündigen Vortrag für Einsteiger jetzt hier unbedingt haben wollte. Da ist noch eine Frage.
Haben wir hier sonst noch Profi-Fragen?
Also ich hatte mir von dem Vortrag ja schon was anderes erhofft, so. Aber vielleicht kannst du grob mal für Einsteiger auf die Unterschiede und Besonderheiten einzelner Dateisysteme eingehen.
Okay. Also erstens, wie viel Stunden habe ich? Zweitens, also ZFS macht er. also so ganz grob mal zusammen, X2, X3, X4, es ist ein... Die gehören zusammen. Es ist eine Erweiterung des Original-Linux-Filesystems EXT, was wirklich nur relativ kurz existiert hat, weil waren Designfehler drin. Also EXT 2, EXT 3, EXT 4 ist so der das Brot- und Buttersystem. Das wird seit echt 20 Jahren wird das im Grunde genommen verwendet. Es wird weiterentwickelt, deswegen haben wir jetzt seit X4, aber es basiert wirklich viele Sachen so. Es gibt wirklich einen Bereich, der ist reserviert für iNodes und einen Bereich, der ist reserviert für Datenblocks. Ja? Das ist X3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 vorher. Ja, ich sollte CO nicht auf dumme Gedanken bringen. XFS ist so der, was man jetzt im Moment sieht, ein neueres Filesystem. Waren lange Zeit relativ gegenüber X4. Ich glaube, ich höre auf. Also das ist eine sehr religiöse Sache. Linux-Distribution und Filesysteme und Editoren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir darüber wirklich...
Programmiersprachen
sind auch gut, ja. Also wie gesagt, XFS ist noch was man relativ häufig sieht. ButterFS ist eine relativ neue Entwicklung, weil ZFS leider unter der falschen Lizenz ist. ZFS ist das Filesystem von Solaris, inzwischen auch unter verschiedenen BSD-Varianten und auch unter Linux verfügbar. Reiser tötet Filesysteme, ja. Also Reiser-Filesystem gab es oder gibt es auch noch. Der Hauptentwickler wurde verurteilt, weil er seine Frau umgebracht hat. Also insofern deswegen. Das Filesystem war toll. Ja, ich weiß. Da war es dann zum Beispiel so, dass der erste Datenblock und der iNode gleich zusammengepackt wurde. Deswegen war Reiser-Filesystem immer so total cool für Caches, weil die beiden dann gleich quasi den iNode und den Datenblock gleich in einem Schwung lesen konnte. Aber und jetzt noch ButterFS, weiß ich jetzt nicht, wie ich das noch unterkriege. Also da müssen wir mal einen extra Vortrag machen und ich werde ihn nicht halten, weil ich mich nicht traue.
Vergiss nicht die ganzen Flash-Dateisysteme.
Ja, super, genau. Und dann noch Flash-Filesysteme. Nee, lass mal. Also wie gesagt, das ist so eine. Dafür gibt es zu viel und dafür hängt da teilweise zu viel Herzblut mit drin. Dass ich das nicht. Ich weiß, das hatte ich schon befürchtet, dass da Leute drinstehen. Deswegen habe ich extra damals reingeschrieben, auch noch in den Text, so kein Vergleich von Filesystemen. Aber ja. Weil ich mich sonst noch Fragen. Oh, hey, kannst ein bisschen Sport machen. Oh, was? Ganz hinten.
Also, wenn mir FASC verwaiste iNodes meldet, habe ich dann Daten verloren nach dem Absturz?
Wenn du nach dem verwaiste iNodes hast, dann wirst du normalerweise diese iNodes mit einer Nummer, nämlich mit der iNode-Nummer, im Lost and Found finden. Rede jetzt von X234. Und dann hast du auch keine Daten verloren. Du hast nur den Dateinamen verloren. Ja, die Datenblöcke, der iNode sollte noch da sein, hoffentlich. Hoffentlich sind auch die ganzen Verweise, die da drin sind, noch alle da. Aber wenn sie in Lost and Found sind, ist eigentlich die Chance ganz gut, dass du die Daten wiederfindest. Du wirst nur ein Problem haben, wenn du 10.000 Dateien in Lost and Found hast. Wie hießen jetzt die Dateien? Das ist doof, aber insgesamt, Backup ist gut. Du willst Backup. Ich muss mich korrigieren. Keiner will Backup, aber Restore wollen alle.
Okay. Sonst noch Fragen oder Anmerkungen, Hinweise? Also weder Programmiersprachen noch spezielle Eigenarten von Dateisystemen.
Ansonsten war das Wort zum Samstag. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.